So, die Helga, die bleibt gleich an meiner Seite. Tibi, darfst dich gerne noch ein bisschen hinsetzen. Von der Reihenfolge her habe ich die Helga gebeten, dass sie startet und uns berichtet, wie sie das Wirken des Herrn an sich da erlebt hat. Und Tibi wird dann den zweiten Part machen und ich werde das Ganze abschließen. Helga.
Ja, der Heilige Geist. In der Kirche habe ich als Kind und später auch einmal im Jahr vom Heiligen Geist gehört und das war das Pfingstfest, das mir schon immer sehr gut gefallen hat. Aber dann war der Heilige Geist irgendwie wieder in der Versenkung das ganze Jahr. Und in meinem Studium hatte ich aber einen Religionsprofessor, der hat versucht, uns die Wichtigkeit des Heiligen Geistes nahezubringen und hat uns auch ein kurzes Gebet beigebracht. Und dieses Gebet habe ich dann im Laufe meines Lebens immer wieder gebetet. Immer wieder. Aber es hat lange Zeit gedauert, bis ich vom Heiligen Geist mehr gehört habe. Und das war in meinem ersten Chapterbesuch. In Ulm war ein Chapter, so ich glaube ab Ende der 70er Jahre. Und Elisabeth und ich sind Anfang der 80er Jahre mal eingeladen worden in so ein Chapter. Und da war man ja zunächst also sehr kritisch und hat sich umgeschaut, was das für Leute sind, sehen die anders aus als wir. Naja, aber das Zeugnis, da war ja immer ein gutes Zeugnis, wie es heute auch noch gibt, hat mich schon beeindruckt. Aber noch viel mehr der Lobpreis. Da waren Lieder, die kannte ich nicht und die das Herz geöffnet haben, so richtig jubelnd. Und dann am Schluss von dem Lobpreis, da hörte ich dann noch so etwas anderes singen, so Silben, die ich nicht verstand. Und das hat mich aber sehr beeindruckt und ich habe mich erkundigt und da sagten sie, das ist das Gebet in neuen Sprachen, da betet der Heilige Geist, das machen nicht wir. Ach, und das wollte ich haben. Ich habe mich so danach gesehnt. Wir sind immer ins Chapter gegangen, also einmal im Monat. Wir haben da auch unser Leben Jesus übergeben, alles. Aber dieses Zungensingen, das wollte ich haben. Wir haben uns dann auch Bücher gekauft und in einem Buch erzählte eine Klosterschwester, wie sehr sie sich gesehnt hat nach den neuen Sprachen. Und sie hat es bekommen, indem sie im Lobpreis, wenn die anderen in Sprachen gesungen haben, hat sie immer Halleluja gesungen. Halleluja, Halleluja. Ha, das täte ich gern. Beim nächsten Chapter im Lobpreis, wie die angefangen haben, habe ich Halleluja, 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 detesta pasta. Was habe ich denn jetzt auf einmal? Ich singe ja was ganz anderes. Und ich hatte so 3-4 Silben in neuen Sprachen. Ich war selig. Am nächsten Morgen, wie ich aufgewacht bin, war das Erste, dass ich mich erinnert habe, gestern konntest du in neuen Sprachen singen. Probier's mal. Ich habe im Bett gleich und es ging wirklich. Ich habe erst später dann, es hat eine Weile gedauert, gemerkt, das muss ich nicht singen, das kann ich auch sprechen, die neuen Sprachen. Und ich war also wirklich berührt, das Herz ging mir da viel mehr auf. Aber ich habe nicht nur diese neuen Sprachen im Lobpreis gesungen, sondern ich habe mit der Zeit gemerkt, dass mich dieses Gebet des Heiligen Geistes stärkt. Wenn es mir ganz schlecht gegangen ist, zum Beispiel wenn ich wahnsinnige Schmerzen hatte, manchmal hat man das, furchtbaren Schmerz, dass man nicht beten kann und gar nichts, dann habe ich in neuen Sprachen gebetet. Der Schmerz war zwar nicht sofort weg, aber ich war gestärkt. Oder wenn ich vor etwas Angst hatte oder aufgeregt war, dann habe ich in neuen Sprachen gebetet. Ich habe gemerkt, das ist eine Sprache, die, da muss ich überhaupt nicht denken. Ich kann meinen Mund zur Verfügung stellen und der Heilige Geist betet. Und der weiß am besten, was wir brauchen. Aber mein Gebet zum Heiligen Geist, das mir mein Religionsprofessor beigebracht hat, das habe ich weiter gebetet und das bete ich noch heute jeden Tag, oft öfter als einmal. Das heißt, komm, Heiliger Geist, erleuchte mich und führe mich. Komm, Heiliger Geist, bewege mich und stärke mich. Komm, Heiliger Geist, verändere mich und heilige mich. Amen.
Also mir ist ein Satz ganz besonders im Gedächtnis geblieben von Helga. Ich habe mich so danach gesehnt. Ich habe mich so danach gesehnt. Ich glaube, das ist die primäre Einstellung oder eine von den ersten Bedingungen, die man haben muss, um das von Gott zu bekommen, wenn man sich danach sehnt. Und ich möchte selber auch ein paar Erlebnisse erzählen mit dem Heiligen Geist, weil es ist besser, wenn man davon spricht, von dem, was man selber erlebt hat, als von Sachen, die so utopisch oder theoretisch klingen. Und zwar, ich bin in einem sehr starken pfingstlichen Umfeld geboren, schon als Kind. Mein Papa, der jetzt beim Herrn ist, der ist letztes Jahr gestorben, der war ein sehr charismatischer Pfingstpastor und ich habe so viel miterlebt und als Grundstein für mein Glaubensleben, ich habe auch so ein starkes Erlebnis gehabt und ich will es euch einfach weitergeben. Und zwar mit 13, also ich war ein braves Kind natürlich, ich bin in die Gemeinde reingeschoben, habe teilgenommen an Gottesdiensten, alles war cool. Und mit 13 habe ich mich irgendwie von Gott entfremdet. Ich wollte einfach sein wie die anderen, weil diese Last, in einem kommunistischen Land anders zu sein. Und wir waren in einer Schule mit 600 Kindern, wir waren 3 oder 4, die Christen waren. Das war richtig schwer. Und ich habe mich halt entfremdet. Ich wollte sein wie die anderen. Und das habe ich auch geschafft. Manchmal, ich war richtig gut daran, dass mit der Zeit zu was sehr Besonderes geworden bin, im negativen Sinne. Und sozusagen, meine Eltern haben weiter für mich gebetet, haben mich nicht aufgegeben. Gott hat mich nicht aufgegeben. Ja, und deren Gebete haben mich weitergetragen und bewahrt vor schlimme Sachen. Und das war so, dass Gott mir mal ein Ultimatum gesetzt hat. Also wo ich 18 Jahre alt war, hat Gott gesagt, okay, Schluss, du musst dich jetzt wirklich entscheiden. Ich will dich so dringend haben und ich bin so eifersüchtig, dass du anderen Sachen nacheiferst. Ich will dich haben, hat mir ein Ultimatum gesetzt. Ich bin fast gestorben, sagen wir mal so. Ich habe mich fast ertrunken. Und ich bin auf wundersame Weise gerettet worden aus dem Wasser. Und in diesem Moment habe ich mich für Gott entschieden. Und es war so, ich wollte mich danach sehr schnell taufen lassen. Ja? Und viele Leute haben sich gefragt, also vor ein paar Monaten war er fast der Teufel in Person und jetzt... es war wirklich berechtigt. Ne? Also ist seine Bekehrung echt, aber es war wirklich echt. Und dadurch, dass ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo diese Gaben, wo diese Erfüllung im Heiligen Geist so wichtig war und dass die Gaben so wahnsinnig sehr geschätzt und praktiziert worden ist, ist mal ein junger Mann zu uns in einem Gebetskreis gekommen und hat eine wahnsinnig starke Prophetie für mich gehabt. Und Gott hat Folgendes gesagt. Ja, das, was du dir vorgenommen hast, es ist nach meinem Plan. Ich weiß, was in deinem Herzen ist. Und so quasi hat Gott diese Entscheidung bestätigt vor den Menschen. Und dann kam auch der Satz als Zeichen, dass der Herr dir gesprochen hat. Ich werde dich mitten in der Nacht taufen. Und dadurch, wir waren alle so in diesem Bereich der Pfingstlich-Gemeinden da und alle haben gedacht, ja klar, Gebetsabende, wir beten und er wird mit dem Heiligen Geist getauft. Aber Gott wollte was anderes, ein Zeichen. Und das war so, ich bin zu meinem Lieblingspastor nach Hause, ich war 3 Wochen im Krankenhaus nach diesem Unfall. Und ich war so krank, es war im Oktober und alle haben gesagt, ja, wir können dich nicht irgendwo in einem See taufen, sondern es muss schon warmes Wasser sein nach 3 Wochen Lungenentzündung. Das können wir dir nicht antun. Da bin ich zu meinem Lieblingspastor nach Hause gegangen, habe gesagt, hey, ich will mich taufen lassen, haben alles vorab telefonisch besprochen. Und ja, da waren wir nachmittags bei dem zu Hause, ein paar Gespräche, die Zeit verging, wir haben gegessen, 19 Uhr sollte ich getauft werden. Und es gab einen Rohrbruch, es gab kein Wasser plötzlich. Es gab kein Wasser. Und dann die Leute haben gesagt, ja, was sollen wir machen? Ist ja blöd. Du hast so einen Wunsch, getauft zu werden. Was machen wir denn jetzt? Und der hat den 3. Stock in einem Wohnhaus gelebt. Und gegenüber war ein Hof mit einem Brunnen. Und dann haben die gesagt, okay, das ist die einzige Chance. Wir schleppen Wasser mit dem Eimer im 3. Stock, machen es warm auf dem Gasherd, machen wir die Badewanne voll und du wirst getauft werden. Und das war so, dass wirklich kurz vor 12 Uhr, bis das Wasser warm war, bis alle Vorbereitungen, und es war wirklich so, also so eine genaue Prophetie, was dein Verstand sprengt und was für mein Glaubensleben, das kann mir keiner nehmen, wo Gott mir gesprochen hat, ich taufe dich mitten in der Nacht. Und das kann kein Mensch organisiert haben, Rohrbruch, der Tag und so, das ist Wahnsinn. Also ich will noch ein paar Erlebnisse erzählen. Ich war als Kind, wir waren halt in einem kommunistischen Land, ich komme aus Rumänien, und es kam mal ein Bus mit Brüdern aus der Ukraine und haben bei uns am Sonntag einen kurzen Stopp gemacht. Also ich war vielleicht 7, 8 Jahre alt, und diese Leute, die haben prophezeit, dass Ceausescu und sein Regime fallen wird. Also 3, 4 Jahre, bevor er gestürzt worden ist. Und das war Staatsverrat. Also die sind wirklich, wir haben in der Nähe von der ukrainischen Grenze gewohnt, die sind im Bus gestiegen und schnell über die Grenze, weil die waren auch total alle, ja, wie soll das gehen? Und man hat nie geglaubt, dass der ganze Ostblock und der Kommunismus fallen wird. Aber Leute, die diese Gaben und diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist hatten, die haben es vorhergesagt durch den Heiligen Geist. Die haben es nicht gewusst, aber der Geist, der weiß es. Und die Bibel ist voll von Prophetien, und die Bibel zeigt uns, was alles so möglich sein kann, wenn der Heilige Geist in einem Menschen am Wirken ist und wenn diese Erfüllung stattfinden kann. Noch eine kleine Geschichte. Ach, da ist du. Ja, noch eine kleine Geschichte. Ich habe den Mann persönlich kennengelernt. Der hat auch so eine Gabe der Prophetie, das war Wahnsinn. Es war so, eines Tages sagt ihm der Heilige Geist, er soll in dem Zug steigen. Einfach so ist er in dem Zug eingestiegen, fährt fast 500 Kilometer, und dann sagt ihm der Heilige Geist, jetzt musst du aussteigen. Ist ausgestiegen. Und stand da, auf einmal laufen 2 Kinder auf ihm zu, und der war da total desorientiert und hat gesagt, du bist der Mann, du musst mit uns mitkommen. Und der wurde von diesen 2 Kindern nach Hause gebracht. Die Mama, die war sehr schwer krank, die hatte sehr viele Kinder, und der Heilige Geist hat dir gesprochen, sag deinen Kindern morgen um die Uhrzeit im Bahnhof zu gehen und auf einen Mann, der so aussieht. Der hat so eine Baske, war ziemlich rundlich, also der Mann hat die genaue Beschreibung. Und aufgrund von dem, was der Mama den Kindern erzählt hat, die Kinder haben den Mann identifiziert, nach Hause gebracht. Er hat für die Frau gebetet und gesalbt und ist gesund geworden. Und das sind wieder so mathematische Rechnungen vom Gott, also wo ein einziger Fehler alles zum Scheitern bringen kann, aber das ist der Heilige Geist, was am Wirken ist. Und das sind Geschichten, die sich wunderbar decken mit dem, was die ersten Aposteln oder die ersten Christen gelebt haben. Denkt an den Philippus, der, wo der Heilige Geist ihm sagt, renn hinter dem Wagen her, wo der Finanzminister aus Äthiopien ist. Oder die Bekehrung des Paulus, wo gleichzeitig Jesus den Paulus entgegenkommt und ihm halt so von seinem Pferd runterschmeißt und sagt, warum verfolgst du mich? Und dann sagt ihm, geh in der Stadt zu Hananias. Und dem Hananias sagt der Heilige Geist, pass auf, der Paulus, euer Verfolger, hat sich bekehrt. Du musst ihn mehr lernen. Und das sind so gleichzeitig Sachen, was der Heilige Geist wirken kann. Und ich bin überzeugt, dass wir das verzweifelt brauchen. Wir brauchen es total. Also wir brauchen es richtig mächtig. Und um nicht länger halt eure Aufmerksamkeit zu überstrapazieren, ich habe bis jetzt Erlebnisse gesagt, auch von Helga. Aber ist das biblisch? Weil man erlebt ja so viel, in dieser Welt kann so viel passieren, aber sind wir biblisch gedeckt? Und dafür habe ich ein paar Bibelverse, sind drei, und zwar, das ist aus der Apostelgeschichte 2, Kapitel Apostelgeschichte 2, 17 und 38. Petrus nach dem Pfingsten, nach diesem Erlebnis, wo alle in anderen Sprachen gebetet haben, hält eine kurze Predigt und er zitiert das, was Gott vorher durch den Prophet Joel vorausgesagt hat. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Es ist nicht unbedingt immer, dass nur die Alten träumen und nur die Jungen. Ich hatte zum Beispiel als junger Mann sehr viele prophetische Träume. Ich habe die meinem Papa gesagt und er hat gesagt, ja, okay, das beschreibt genau, was ich jetzt in meiner Gemeinde durchmache und vielen Dank. Ja, also ich habe viel geträumt, obwohl ich nicht so alt bin. Es ist halt generisch gesagt, alle können diese Gabe haben, jung oder alt, Weissagen, Prophetien und so weiter. Und es stimmt, dass wir in den letzten Tagen leben. Und ich will ja auch mit Vers 38 weitergehen. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen im Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind. Und da will ich betonen, alle, die ferne sind. Wir sind quasi in der fernen Zukunft von der Zeit, wo der Heilige Geist ausgegossen ist am Pfingsten. Alle, die ferne sind. Wir sind diese Generation. So viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also solange das Evangelium ruft und sagt, kommt zum Vater, kommt zum Glauben, bekehrt euch, kommt zum Glauben. Solange der Herr das spricht, dann gilt diese Verheißung. Also ich kann nicht anders herausschließen. Solange die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Wir sind gerufen, also dann gilt diese Verheißung auch für uns. Und zum Schluss noch aus dem Evangelium, Markus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 17. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden und so weiter. Also, ich sehe keine Einschränkung da. Die, die gläubig geworden sind, stehen diese Zeichen und Wunder zu. Also es gibt eine theologische Meinung, dass diese Gaben da aufgehört haben. Aber die Bibel, die sagt was anderes. Die gläubig geworden sind, denen steht das zu. Und ich würde es ja irgendwie ungerecht empfinden, wenn ich meinen Kindern irgendwie so eine leckere Traube vor die Nase halte und ich sage, das schmeckt super, ich habe in meiner Jugend so viel davon gegessen, schmeckt super, es gibt eine Stärkung, das ist so lecker, aber das ist nur ein Zeichen für euch, ihr dürft das nicht haben. Also wenn Gott das gemacht hat und wenn Jesus Christus derselbe ist, heute, gestern, heute und in alle Ewigkeit, und der Heilige Geist ist dasselbe, ist er überhaupt kein Grund, warum wir das nicht gut gebrauchen können. Und deswegen möchte ich euch alle ermutigen, dass ihr danach strebt, danach sucht. Und auch so wie Helga gesagt hat, ich habe mich so sehr danach gesehnt. Ich hoffe, dass dieser Wunsch auch in euch jetzt erweckt worden ist. Und auch nicht für die, die das erste Mal vielleicht erleben werden, sondern auch für die, die vielleicht mal in die Vergangenheit hatten und so langsam abgeklungen ist. Ja, weil wenn man etwas nicht pflegt, dann kommt zum Erliegen oder es hat nicht mehr viel in unserem Leben zu sagen. Also das ist das hatte ich auf dem Herzen von Gott und ich hoffe, dass es auch so eine kleine, dass ich als kleiner Anwalt sein durfte, dass diese Gaben für uns heute gültig sind und erstrebenswert. Ja, und genau, und das kommt alles, wenn man nach dieser Geistestaufe erstrebt, weil in fast allen Bibelversen ist Geistestaufe in Verbindung mit Gaben und übernatürliche Sachen, was in das Leben einem Christen passieren kann. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich gebe das Mikro dem Peter weiter.
Vielen Dank, Helga. Vielen Dank, Tippi. So wertvoll. Die Taufe in den Heiligen Geist hinein, so heißt es eigentlich im Urtext auch. Das ist ein übertragenes Bild, was damals die Apostel praktisch genommen haben, von der Wassertaufe. Bei der Taufe ins Wasser wirst du ja ganz eingetaucht. Bei der Taufe im Heiligen Geist sollst du ganz in den Heiligen Geist eingetaucht werden, bis du zugedeckt bist. Das nur zum Begriff. Jesus wusste, so wie der Tippi gesagt hat, wenn wir für ihn in dieser Welt, in dieser Gesellschaft Zeugen sein wollen und sollen, dann brauchen wir auch dieselbe Ausrüstung wie die ersten Jünger. Den Mut, den man dazu braucht, sich zu Jesus Christus zu bekennen, in dieser gottlosen Welt, den haben wir nicht, außer durch den Heiligen Geist. Deswegen sagte Jesus, Apostelgeschichte, Kapitel 1, es war ihm wichtig, seinen Jüngern zu sagen, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis nach Senden. Jesus wusste, Zeuge zu sein, braucht die übernatürliche Kraft Gottes. Und der Heilige Geist ist Gott und er ist der, der uns gesandt ist, als Jesus dann in den Himmel aufgefahren ist, damit wir Zeugen für Jesus sind und sein können. Ich habe zwei Beispiele aus der Heiligen Schrift, in denen berichtet wird, dass Menschen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das erste, die Samaritaner. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Also der Philippus kam nach Samaria, hat dort verkündigt, hat Wunder und Zeichen getan durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann heißt es, die wurden gläubig. und haben sich taufen lassen. Das war für die auch kein Problem. Und dann heißt es weiter, als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Waren die Menschen dort in Samaria, bevor sie die Taufe im Heiligen Geist erlebt haben, gläubig? Ganz eindeutig. Sie waren gläubig an den Herrn Jesus Christus. Haben sie sich taufen lassen, weil sie gläubig wurden? Sie haben sich taufen lassen. Waren sie schon mit dem Heiligen Geist erfüllt? Nein, waren sie noch nicht. Nun, man könnte zu der Stelle noch viele sagen. Natürlich war es eine besondere Situation, aber besondere Situationen gibt es bei jedem Menschen. Es war die besondere Situation, dass hier eben die ersten Menschen aus Samaria, Samaritaner, also solche zweifelhaften Menschen für jeden Juden, das waren einfach nicht, die waren irgendwie nicht die Richtigen im Glauben. Egal wie, sie waren gläubig, sie haben sich taufen lassen und sie waren nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gibt es das, dass man gläubig wird und nicht erfüllt ist mit dem Heiligen Geist? Ganz offensichtlich. Ja. Dann ein zweites Beispiel. Cornelius, der römische Hauptmann mit seinen Freunden und Angehörigen, die er eingeladen hat. Apostelgeschichte 10, ab Vers 44. Petrus kommt zu ihm durch eine Führung des Heiligen Geistes. Und während Petrus noch diese Worte redete, er hat angefangen zu predigen über Jesus, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, also gemeint sind die Begleiter von den Mitarbeitern von Petrus, der war also nicht allein unterwegs, sondern als Team, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen, also auf die Heiden, die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Woran haben sie das gesehen? Dass diese Heiden mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Das war für sie eindeutiges Zeichen. Sie sind auch erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Also Petrus zieht hier den Schluss, die sind genauso mit demselben Heiligen Geist erfüllt worden wie wir an Pfingsten. Jetzt haben wir hier ein Beispiel, die hören das erste Mal das Evangelium von Jesus Christus, sind in ihrem Herzen schon offen und nehmen Jesus als Herrn und Erlöser an, diese Heiden. Wobei man sagen muss, das waren bestimmt schon gut vorbereitet in der Hinsicht. Das waren Heiden, die vorher schon in die Synagoge mitgingen, in aller Regel, die also vom Gott Israels und von der Schrift schon auch manches gehört hatten. Nur, die haben sich nicht beschneiden lassen. So ganz jüdisch zu werden, hat nämlich auch eine Pflicht, das wussten die schon. Das waren also sogenannte Gottesfürchtige, wurden die genannt. Aber sie haben sich entschieden in ihrem Herzen, was der Petrus sagt, das stimmt, und sind gläubig geworden. Was ist als nächstes passiert? Nachdem sie in ihrem Herzen Jesus angenommen haben? In dem Fall, die wurden gleich mit dem Heiligen Geist getauft und haben angefangen, in neuen Sprachen zu beten. Daran haben ja die Begleiter von Petrus festgestellt, bei denen ist das Gleiche jetzt passiert wie bei uns auch. Wir sehen also, Gott geht auf den Einzelnen ein, sowohl die, die das Evangelium hören, was die brauchen, so wie bei der Helga, so wie beim Tibi, so wie bei mir. Ich habe nicht die Zeit, davon zu erzählen. Viele von euch könnten auch berichten. Und vielleicht haben wir ja am Mittwoch auch noch die Gelegenheit dazu, dass vielleicht der eine oder andere auch noch was von sich erzählt. Aber diese Reihenfolge ist anscheinend nicht das Entscheidende. Bei den Samaritanern gläubig geworden, getauft. So stellt man sich das eigentlich als Pastor vor. Ja, schön ordentlich die Reihenfolge einhalten. Zuerst Entscheidung für Jesus, dann lässt du dich taufen und dann beten wir für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber Gott kümmert sich nicht darum, was wir uns wünschen, sondern er schaut in das Herz von den Menschen, die hungrig sind und was für sie wichtig ist und was auch für die Leute, die für sie beten, wichtig ist. In dem Fall nämlich den Petrus und die Mitarbeiter von ihm. Für die war es wichtig, dass die Heiden mit dem Heiligen Geist gleich getauft worden sind, weil sonst hätten die nie geglaubt, dass die gläubig werden können. Oder gar mit dem Heiligen Geist erfüllt werden könnten. Solche Heiden waren ja für sie unrein. Nicht heilig. Zu denen kommt doch Gott nicht so nah und persönlich. Doch Gott macht das, seit Jesus den Weg frei gemacht hat ins Allerheiligste. Nun gibt's unter Christen auch so Meinungsverschiedenheiten. Der Tibi hat eine schon genannt, ganz kurz. Wir wollen einfach da auch ein bisschen den Weg freiräumen, so ganz kurz. Ja, wenn jemand sich für Jesus entscheidet, und dann wird er doch von Neuem geboren. Und manche sagen, ja, das ist dann die Taufe im Heiligen Geist, wenn er von Neuem geboren wird durch den Geist Gottes. Andere sagen, nee, jeder, der sich für Jesus entscheidet, wird von Neuem geboren durch den Heiligen Geist, aber das ist noch nicht die Taufe im Heiligen Geist. Die Taufe im Heiligen Geist kommt nachher, wenn man für ihn betet oder wie auch immer. Wir sehen schon, Gott hält sich nicht so ganz an diese Schemata. Ich würde auch mit keinem darüber streiten wollen, obwohl ich meinen Standpunkt lehrmäßig habe. Ob du glaubst, die Taufe im Heiligen Geist ist identisch mit von Neuem geboren werden, wie Jesus es dem Nikodemus erklärt, ja, in dem Gespräch da bei Nacht. Oder ob du sagst, nee, die Bekehrung durch den Heiligen Geist, dieses Wirken des Heiligen Geistes, von Neuem geboren zu werden, ist noch nicht die Taufe im Heiligen Geist. Die kommt dann erst sozusagen danach. Ich halte mich da an das, was ich von einem anderen Pastor auch gehört habe, fand ich sehr schön. Der hat so sinngemäß gesagt, auch er wird sich da nicht drüber streiten wollen, obwohl er ganz eindeutig seine Position hat als Pfingstpastor. Ich würde aber darauf Wert legen, dass wir die Taufe im Heiligen Geist, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist in unserem Leben brauchen. Ob du glaubst, dass du die so oder so empfängst, da schreite ich mit keinem drüber. Aber dass du es empfängst, darauf würde ich sehr viel Wert legen, weil es Jesus auch getan hat. So, und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, bin ich jetzt schon getauft mit dem Heiligen Geist oder nicht? Ja. Ein ganz wichtiges Kennzeichen, dass du mit dem Heiligen Geist getauft worden bist, ist, wenn du freimütig von Jesus erzählst, dich zu Jesus bekennst vor anderen Menschen. In welcher Art, das ist bei jedem verschieden, aber das ist ein sicheres Kennzeichen. Und viele auch wenn wir vielleicht hier kulturell bedingt, wie auch immer, etwas gehemmter sind und bis wir die Sprache im neue Sprachen beten und singen und da brauchen wir manchmal noch ein bisschen, weil wir so manche Hürde haben, die vielleicht damals nicht so sehr hatten. Ja, das ist auch ein Kennzeichen, aber das Erste und Wichtigste ist, und deswegen sagt Jesus auch, dafür empfangt ihr den Heiligen Geist in allererster Linie, dass ihr Zeugen seid für mich. Und wenn du das in deinem Leben hast, dann weißt du, du bist mit dem Heiligen Geist getauft. Aber es geht ja auch darum, dass wir erfüllt bleiben mit dem Heiligen Geist oder zumindest es immer wieder erfrischt wird mit dem Heiligen Geist. Ja? Es ist ja in der Tat so, es gibt viele Dinge in unserem Leben, die uns den Blick von Jesus wegführen, die uns entmutigen, die uns enttäuschen und. Brauche ich gar nicht viel erzählen. Jeder von euch als Erwachsener weiß, was im Leben da so alles vorkommen kann. Und deswegen dieses Gebet von der Helga, finde ich so toll, so super, dass du einen Professor hattest, der euch so ein Gebet noch beigebracht hat, von meinen Professoren an der Uni in 5,5 Jahren. Also ich wüsste ganz ehrlich, nie, dass ich je ein Gebet gehört hätte oder überhaupt dazu ermutigt worden wäre. Da kommt es nicht mehr vor. Ja, macht euch keine Illusion, ihr habt keine Ahnung in der Regel, was an der Universität Theologie studieren bedeutet. Ja, das hat mit Gebet und mit Jesus glauben und so weiter nicht das Entfernteste zu tun. Ja. Gut, betet einfach zu Jesus und sagt ihm, Herr, erfüll du mich mit deinem Heiligen Geist, tauf mich. Die Taufe im Heiligen Geist ist übrigens nur das Ereignis, wenn du das erste Mal eingetaucht wirst in den Heiligen Geist. Dann spricht die Heilige Schrift davon, dass du hineingetauft wirst. Aber sie spricht danach davon, dass wir immer wieder erfüllt sind, erfüllt bleiben, wieder erfüllt werden. Da spricht sie dann von Erfüllung. Du kannst dich auf das Gebet, wenn wir am Mittwoch das Gebet füreinander anbieten, und wir werden das ganz unspektakulär machen. Wir werden jedem, der das möchte, anbieten. Möchtest du, dann beten wir hier für dich. Das muss auch nicht unbedingt der Peter machen, das kann auch jemand anders, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, für dich beten. Vielleicht in Zweier-, in Dreier-Grüppchen. Wir nehmen uns da einfach Zeit, aber wir beten auch nicht so lange, bis du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist und in neuen Sprachen betest, weil mancher wird sonst nächste Woche noch dastehen oder schon liegen, ja, weil er nicht mehr stehen kann. Nein, das werden wir nicht machen. Wir werden ganz normal und entspannt für jeden beten, der das möchte. Wer möchte, dem werden wir die Hände auflegen. Wer das nicht möchte, das spielt dem Heiligen Geist auch überhaupt keine Rolle. Ja? Das geht ohne Hände auflegen genauso gut. Ja? Das sind alles einfach Gesten und Zeichen. Wir machen das, aber ich möchte euch Mut machen, mit dem Heiligen Geist getauft zu werden, ausgerüstet zu sein für ihn oder wieder neu erfrischt zu werden mit dem Heiligen Geist. Gibt es eine Voraussetzung dafür? Ja, die gibt es. Du musst Jesus als deinen Herrn angenommen haben. Sonst gibt Gott, der Vater, seinen Heiligen Geist nicht. Weil der Geist Gottes ist auch der Geist Jesu. Und er kommt nur in Menschen, die Jesus als Herrn in ihrem Herzen annehmen. Das ist die Voraussetzung. Es kann dir helfen, dass du dich innerlich vorbereitest. Vielleicht nimm dir 2 Bibelstellen von denen, die wir so jetzt genannt hatten. Lies eine vielleicht morgen, die nächste am Dienstag und am Mittwoch vielleicht noch und sag: Herr, das möchte ich auch. Vielleicht kommst du schon am Mittwoch und bist schon mit dem Heiligen Geist ganz neu erfüllt und kannst hier dienen. Bereitet euch in der Weise vor. Es ist etwas, was wir als Jünger Jesu auf jeden Fall geschenkt bekommen, aber auch unbedingt brauchen, damit wir für Jesus Zeugen sind in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns durch Jesus beschenkst mit dem Heiligen Geist, dass du uns nicht als Waisenkinder auf dieser Erde zurückgelassen hast, sondern dass du durch die Person des Heiligen Geistes bei uns bist und in uns wirken willst und in uns Kraft wirken willst, die von dir kommt und nicht von uns. Dass du uns auch mit deinen Gaben ausrüsten willst, in dieser Gesellschaft dein Reich mit geistlichen Mitteln zu bauen. Amen.